Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu kommen und heute bei der Bibelarbeit mit dabei zu sein, mit zu wirken, mit zu denken, ja, vom Wort Gottes erfasst werden und dann auch wirklich in der Tat diese Worte, ja, die wir lesen, auch widerspiegeln. Ich möchte zu Beginn noch beten, lasst uns dazu aufstehen. Danke dir, Vater im Himmel, dass du eine so große Liebe zu uns hast, dass du deinen einzigen Sohn auf diese Welt gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht in die ewige Verdammnis gehen muss, sondern ewiges Leben hat. Danke dir dafür, dass du das große, wundervolle Werk, die Gemeinde, ins Leben gerufen hast. Es ist ein Körper, dein Körper. Und du willst dich darin verwirklichen, du möchtest in diesem Körper sichtbar werden. Wir bitten dich, dass du ja, unsere Augen, unsere Herzen öffnest, damit das Wort, das du zu uns sprichst, in uns hineinfällt und damit wir Täter deines Wortes werden. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist auch heute führst, uns dein Wort öffnest und ja, durch deinen Geist uns belebst. Bitte segne uns in diesem und wir wollen dich verherrlichen, wie du es allein wert bist. Amen. Bitte nimmt wieder Platz. Es ist 2 Wochen her, als wir das letzte Mal unsere Bibelarbeit hatten. Könnt ihr euch noch erinnern, worum es da ging? Was war das dominierende Thema der letzten Bibelstunde? Schnell mal nachlesen. Wer war letztes Mal hier dran? Welcher Viktor? Ach, Viktor Janssen. Wietsch, ne? So, jetzt wissen alle, wer gemeint ist. Ja, das dominierende Thema war, dass Apostel Paulus die Gemeinde aufruft, nachdem sie diesen Brief gelesen haben und festgestellt haben, wie groß Gottes Erbarmen an ihnen ist, dass sie aufgrund dieser Erkenntnis sich Gott ganz abgeben. Sozusagen sich Gott als ein lebendiges Opfer geben. Da ging es auch darum, dass sie sich selbst nüchtern einschätzen. Gemäß des Glaubens, das jeder empfangen hat, so sollte sich jeder persönlich nüchtern einschätzen. Und es ging um das Thema der Leib Christi. Oder der Leib Christi, das die Gemeinde ist. Und diese Gemeinde besteht aus vielen Gliedern. Also aus vielen sozusagen Körperteilen, die dafür in diesem Leib sind, um den anderen zu dienen, damit dieser Körper aufgebaut wird. Und jeder soll in seinem Bereich, in seinem Dienst, in seiner Aufgabe, soll alles geben. Dieses Gott wohlgefällige, lebendige Opfer soll sich in diesem Dienst widerspiegeln. Und jetzt in diesem Abschnitt, das wir heute lesen wollen, da kommt er zu dieser praktischen Anwendung. Wie soll das wirklich aussehen? Wie sieht das Leben an diesem Körper, Gemeinde, aus? Wie wird dieser Vergleich mit dem Körper wirklich greifbar? Und heute geht es darum, wie die Gemeinde, sag ich mal, untereinander sein muss oder leben muss, wie sie funktionieren muss, wie soll dieser, wenn wir das mit dem Körper vergleichen, wie soll dieser Kreislauf funktionieren? Wie soll dieser Stoffwechsel funktionieren? Wir lesen Kapitel 12, ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinen Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also wir sehen, dass Apostel Paulus hier schon sehr, sehr konkret wird. Schon die erste Aussage erschlägt uns fast. Also wenn wir darüber nachdenken, als ich darüber nachdachte, ich konnte nicht wirklich das wirklich beschreiben. Was ist hier gemeint mit, die Liebe soll echt sein? Oder nicht geheuchelt, nicht gespielt, nicht vorgetäuscht. Die Liebe soll echt sein. Ich wollte euch mal fragen, was sind die Charakterzüge echter Liebe? Genau. Ich meine, man kann viel philosophieren, aber hier steht es schwarz auf weiß. 1. Korinther 13, treffend gesagt. Wir sagen immer, wenn wir 1. Korinther 13 lesen, dann sagen wir, ja, es ist die göttliche Liebe beschrieben, die Agape-Liebe. Das ist die göttliche Liebe. Dann wollte ich eine Frage an uns stellen, sind wir fähig, so zu lieben? Ich werde diesen Text lesen, damit wir ganz genau wissen, worum es eigentlich geht. In 1. Korinther 13, zusammenhangshalber lese ich auch den ganzen Abschnitt von 1 bis 8. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. und die Liebe hört niemals auf. Können wir so lieben? Was meint ihr? Oder ist das nur ein Ideal, wonach wir streben sollten, aber das nie erreichbar wäre für uns, aber ist schon gut, dass man ungefähr sich orientieren kann? Okay, das ist richtig. Wenn wir dazu nehmen, dass Apostel Paulus am Beginn des Briefes am Anfang schon gesagt hat, an die Römer geschrieben hat, in Kapitel 5, Vers 5, da hat er gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Also diese Liebe, die wir als Agape beschreiben, die hier in Korinther 13 beschrieben wird, diese Liebe ist durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen worden. Also müssen wir sagen, wir nicht, wir können nicht. Gott, der in uns wohnt, er kann es. Vorausgesetzt, wir geben ihm Raum. Und natürlich, das müssen wir auch festhalten, dass, wie du schon sagtest, wir werden dieses Ideal nie vollständig erreichen. Aber wenn wir sagen, schaffen wir sowieso nicht, dann schaffen wir es auch nicht. Und danach streben müssen wir. Und ich denke, hier gerade in diesem Abschnitt sagt Apostel Paulus wirklich, sage ich mal, so in kurzen Sätzen fasst er das zusammen, wie es praktisch aussehen könnte. Und das könnte im Grunde genommen diese Liebe widerspiegeln. Also diese Liebe soll echt sein. Und ich denke, jeder von uns möchte so auch in dieser Gemeinschaft, wo wir sind, behandelt werden. Möchte, dass man mit ihm ehrlich zuvorkommend, dass man mit ihm einfach gut umgeht. Die Liebe soll nicht gespielt sein, sondern sie soll echt sein. Und oft entsteht dann dieses Missverständnis, dass, ja gut, um das Friedens willen oder Liebe willen, wie auch immer, wie man es beschreibt, werden wir mal nicht die ganze Wahrheit jemandem sagen, werden vielleicht so Fehler, Sünden versuchen nicht anzusprechen, nicht anzuecken, vielleicht etwas überspielen, zudecken. Und somit haben wir sozusagen den Frieden oder die Liebe gewahrt. Also diese Liebe meint nicht, dass das soll so eine Weichheit entstehen, so eine gemütliche Atmosphäre und solche Gutmütigkeit, wo man dann sagt, okay, was er da so macht, das ist eine Privatsache, ich kümmere mich nicht darum. Sondern diese Liebe sagt die Wahrheit. Sie sagt diese Wahrheit in Liebe, sie tut die Wahrheit in Liebe, aber diese Liebe beinhaltet auch den nächsten Abschnitt in diesem gleichen Vers. Und das sagt, verabscheut das Böse oder hasst das Böse. Und haltet euch oder klebt fest, unbeirrbar an das Gute. Also das heißt, verabscheut das Böse in jeder Form und Gestalt. Darin zeigt sich die Echtheit der Liebe. Die sieht auch das Böse und spricht es auch gezielt an. Aber sie haut es nicht jemandem um den Kopf, sondern versucht zu verstehen und zu erklären, aber relativiert das Böse nicht, kehrt es nicht unter den Teppich, sondern spricht es aufgrund der Wahrheit der Bibel an, ja, untermauert das mit der Wort der Heiligen Schrift. Aber es ist eine Aufforderung, relativiert die Wahrheiten der Bibel nicht, sondern verabscheut das Böse in jeder Form und Gestalt. Haltet euch aber unbeirrbar an das Gute. Das heißt, richtet euren Blick immer, orientiert euch an dem Guten. Oder die andere Übersetzung sagt, klebt fest an das Gute. Also wir dürfen hier keine Kompromisse schließen, wo wir sagen, na gut, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, ja? Dann treffen wir so einen Kompromiss. Nein, hier meint der Apostel Paulus, er polarisiert hier ganz gerade und sagt, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Dann sagt er im Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Also er ruft uns zu und sagt, untereinander handelt wie Geschwister. Oder wie Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Daran, an dieser Liebe, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also diese Bruderliebe soll sich in dieser Herzlichkeit zueinander zeigen. Und da heißt es, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Oder eine andere Übersetzung sagt, die Neue Genfer zum Beispiel sagt, übertrefft euch gegenseitig in der Achtung zueinander. Ich wollte mal die Frage stellen, was heißt es eigentlich, den anderen zu achten? Ja, Respekt zu zeigen, ja. Den anderen schätzen, wertschätzen, ja. Genau. Also sich nicht überheben oder höher stellen als den anderen. Zu meinen, dass man mehr weiß, ja, oder dass man vielleicht gebildeter wäre oder wie auch immer. Also Anerkennung, Wertschätzung. Ich dachte an den Wortstamm, wovon dieses Wort mit zusammenhängt, ist zum Beispiel verachten. Achten und verachten. Das ist das Gegenteil von verachten. Also wurde mir klarer, als ich darüber nachdachte, wenn man den anderen verachtet, dann stellt man sich über ihn. Ja? Dann schaut man auf ihn so von oben herab. Und das sollen wir nicht. Wir sollen eher von unten nach oben schauen. Ja? Den anderen höher achten als sich selbst. Also es ist keine Atmosphäre, wo man so freundschaftlich, kumpelhaft miteinander umgeht, sondern hier wird sozusagen das mächtige neue Leben, das aus Gott kommt, sichtbar. Und dieses neue Leben muss angewandt werden. Es stimmt schon, dass Apostel Paulus so in kurzen Sätzen sozusagen beschreibt und diese Beschreibung klingt irgendwie gesetzlich. Tu das, tu das, tu das, tu das, tu das nicht. Ja? Da sagen wir wieder, okay, jetzt sind wir wieder beim Gesetz. So sollten wir das nicht sehen, sondern genau das ist das von Gott geschenkte Leben. Das muss angewandt werden, damit es zur Entfaltung kommt. Wie wir schon anfangs gesagt haben, ja, die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen. Und es braucht Entfaltung. Wir müssen ihm Raum geben, damit es sich entfalten kann. Und wie gesagt, das ist das, was Gott schenkt, das neue Leben, das er uns gibt, das muss angewandt werden. Und daran heißt es weiter, im Eifer sollt ihr nicht nachlassen. Also das, was ihr tut, daran sollt ihr nicht im Eifer nachlassen. Vers 11, da heißt es, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Euer Eifer soll nicht nachlassen. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem Brennen im Geist. Dieses Brennen im Geist, ich war mir nicht ganz schlüssig. War das gemeint, dass ist unser menschlicher Geist, der uns antreibt, der brennen soll? Oder ist es der Heilige Geist? Oder ist es beides? Was meint ihr? Die Parallelstelle sagt zum Beispiel von Apollos. Er war wortgewandt, er war brennend im Geist, hatte aber den Heiligen Geist noch nicht, oder sag ich mal, der wusste noch nicht von das Evangelium in ihrem Detail. Ja. Ich habe einen Kommentar gelesen, dass es dort heißt, der Geist, ja, der uns antreibt, das ist auch der menschliche Geist, der, sage ich mal, uns zu etwas motiviert. Ja, das ist das, was uns als Menschen antreibt. Aber ich meine hier auch, genau das läuft zusammen. Es ist der Heilige Geist zum Beispiel, der unserem Geist sagt, dass wir seine Kinder sind. Und er, der Heilige Geist, entfacht in uns das Feuer, sodass wir zu etwas überhaupt fähig sind zu tun und dass wir darin eifrig sind. Und vor allem sagt dieser Text uns auch, seid darin nicht träge oder faul, sondern lasst nicht nach, seid aufrecht in eurer Aufgabe. Zeigt viel Eifer. Wie gesagt, Faulheit und Trägheit ist im Dienst für den Herrn überhaupt nicht zulässig. Das geht nicht. Und da setzt hier noch einen drauf und sagt, dient dem Herrn. Eine andere Übersetzung sagt, dient der Zeit. Hat vielleicht jemand von euch so eine Übersetzung, wo das so steht? Also es ist interessant, das habe ich auch erst so nicht gelesen. Und da gibt es verschiedene Handschriften, die einen sagen, dient dem Herrn. Und die anderen sagen, dient der Zeit an dieser Stelle. Und sozusagen gibt genug Handschriften, die beides in gewisser Weise belegen. Das Interessante ist, oder sage ich mal, das Problem hierin liegt, dass das Wort hier sehr schnell veränderbar ist. Zum Beispiel heißt das eine to kyrio, heißt dient dem Herrn, oder to kairo, dient der Zeit. Und man vermutet, dass dort ein Abschreibfehler passiert ist, wo man nicht ganz genau, der Abschreiber vielleicht nicht ganz genau wusste, was jetzt genau gemeint ist. Wollte ich nur als Info weitergeben, falls jemand dann auch dient der Zeit liest, dass er nicht irritiert ist. Es kann aufgrund eines Schreibfehlers passiert sein. Was man zusammenhangshalber sagen muss, ist, falls da dient der Zeit steht, so heißt es, also nutzt die Zeit aus, kauft die Zeit aus. Wenn ihr dient in einer gewissen Zeit, dann in eurem Eifer seid ihr vielleicht so brennend, dass ihr gewisse Schritte überspringt. Und das dürft ihr nicht machen. Geht Schritt für Schritt, dient der Zeit. Das, was gerade dran ist, das ist primär eure Aufgabe und nicht das, was vielleicht in Zukunft passieren wird. Oder dient dem Herrn, ist klar. Noch einmal eine Aufforderung, was ihr auch tut, wie brennend ihr auch seid, lasst es nicht dazu kommen, dass ihr das für eure eigenen Zwecke oder eigene Wege geht, sondern dient dem Herrn. Das ist die richtige Bahn, in die richtige Bahn fließt, diese Energie, die wir aufbringen. Weiter lesen wir in Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Auch diesen Vers, denke ich, hier müssen wir den Zusammenhang sehen, dass das eine Aussage mit der anderen kommuniziert. Dass es eins von dem anderen abhängig ist. Und zwar lebten die Christen auch damals in Rom in der Zeit einer Verfolgung. Und natürlich hatten sie eine gewisse Not, eine gewisse Bedrängnis. Und da ist die Aufforderung von Apostel Paulus, dass sie in den Nöten standhalten. Und zwar aufgrund der Hoffnung, dass sie auf die Hoffnung schauen. Und zwar, es ist nicht irgendeine Hoffnung, sondern es ist die Hoffnung auf die baldige Erlösung, auf die baldige Wiederkunft Jesu Christi. Und diese Hoffnung gibt einem Halt, gibt eine Gewissheit, Sicherheit, selbst in Bedrängnis, selbst in Nöten. Stand zu halten. Wenn diese Hoffnung wegfällt, dann haben die Christen überhaupt keinen Halt, keine Fähigkeit in den Verfolgung, in der Not stand zu halten. Und hier heißt es sogar, seid fröhlich in dieser Hoffnung. Also diese Hoffnung beflügelt einen, selbst in der Not fröhlich zu sein. Und das durch die Kraft des Gebets. Haltet an am Gebet. Nur im Gebet wird sozusagen diese Schlacht geschlagen. Seid fröhlich in der Hoffnung, in der Not haltet Stand, haltet fest am Gebet. Oder seid beharrlich im Gebet. Und Vers 13 sagt, auch praktisch sollt ihr, wenn Nöte kommen, sollt ihr auch euren Mitchristen oder Mitgeschwistern unter die Arme greifen. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Also wie schon angesprochen, die Christen der damaligen Zeit waren in Nöten, waren in Bedrängnis, mussten oft fliehen, waren oft auf der Flucht vor den Verfolgern. Waren vielleicht in Verbannung. Und in dieser Situation sollten die anderen Christen sie nicht allein stehen lassen, sondern sie sollten ihnen helfen, sollten ihnen unter die Arme greifen, sollten ihre Nöte sehen und Anteil haben an ihren Nöten. Und in diesem Zusammenhang steht auch, übt willig Gastfreundschaft aus. Diese Gastfreundschaft ist nicht so gemeint, wie wir das vielleicht heute verstehen, wo wir einander so einladen und ne, Freunde laden einander ein, jetzt ist der andere mal dran und so weiter. Ne? Sondern hier ist gemeint, wir nehmen die auf, die unsere Unterkunft brauchen, die unsere Verpflegung brauchen, die vielleicht in Not geraten sind, die vielleicht gerade auf der Flucht sind. Und die müssen wir aufnehmen. Wir müssen die Nöte des anderen sehen. Und genau das wäre vielleicht auch heute anwendbar, wo wir dieses Flüchtlingsproblem sehen, wo wir herausgefordert sind, in dieser Not ihnen unter die Arme zu greifen. Oder was immer aktuell ist, wo wir für die Christen, für die verfolgte Christen immer wieder beten. Wie heißt diese Organisation? Open Doors, ja, genau. Jetzt. Open Doors. Das ist zum Beispiel auch eine Organisation, wo wir wirklich auch von diesen Nöten lesen und darin uns beteiligen dürfen, durch Gebet, aber auch durch materielle Unterstützung. Und im gleichen Zusammenhang sagt er auch im Vers, Apostel Paulus auch im Vers 14, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist vielleicht eine große Herausforderung für uns. Also Christen sollten Feinde, sozusagen die Verfolger, so behandeln, als wären sie Freunde. Sie sollen sie segnen, ihnen Gutes wünschen und nicht verfluchen und sie nicht Gottes Zorn heraufbeschwören auf sie. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für jeden Christen der damaligen Zeit, auch für uns. Dass man so denkt, dass unsere Herzenshaltung so ist, den Feind, den Verfolger nicht zu verfluchen. Es gibt da so eine Gelegenheit, wo die Jünger Jesu mit Jesus unterwegs waren und in einem Ort wurden ihre Botschaft nicht angenommen. Und da waren es Jakobus und Johannes, die meinten jetzt, den Staub von ihren Füßen abklopfen zu müssen, damit der Fluch diese ganze Ortschaft hier trifft. Diese Jünger wurden später auch Donnersöhne genannt. Sie wollten das Feuer vom Himmel heraufbeschwören. Die wollten sofort hier diesen Fluch, die Rache üben. Wir sehen, dass dies zutiefst in uns drin sitzt, dass wir nicht, sag ich mal, manchmal über unseren Schatten springen können. Und das werden wir niemals aus unserer eigenen Kraft schaffen. Es kann nur durch den Heiligen Geist in uns bewirkt werden. Und dann sagt er weiter, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Und genau das ist ein Markenzeichen der Bruderliebe. Bemerkt ist auch, wir müssen auch bemerken, dass das Weinen mit dem anderen ist leichter als das Freuen mit dem anderen. Wenn es dem anderen so richtig gut geht, wenn der andere so richtig den Segen Gottes genießt, dann tendieren wir eher dazu, neidisch zu werden, vielleicht bitter zu werden im Herzen, falls es mir nicht so gut geht. Aber hier sich mitzufreuen, das ist vielleicht oft schwieriger, als mit dem anderen zu weinen in seiner Not. Vers 16 lesen wir, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. haltet euch nicht selbst für klug. Also der Maßstab dieser Welt steht im krassen Kontrast zu dem, was hier steht. Der Maßstab dieser Welt ist Ich-Bezogenheit. Das ist Eigensucht. Es soll sich alles nur um mich drehen. Aber an dieser Stelle heißt es, das ist die Aufforderung an die Gemeinde, seid gleichgesinnt gegeneinander. Oder eine andere Übersetzung, die Neue Genfer sagt, lasst euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen. Geht unvoreingenommen aufeinander zu. Seid miteinander im Umgang miteinander vorurteilslos. Wir Menschen ticken so, dass wir den anderen nach der Nase beurteilen und sozusagen ihn sofort eine Schublade bereit haben. Wir haben ein Vorurteil, wir haben vielleicht etwas gehört, vielleicht ihn irgendwo in einer Situation miterlebt und sind dann voreingenommen. Und so sollen wir nicht sein, sondern wir sollen uns im Umgang miteinander sollen wir uns von dem gemeinsamen Ziel bestimmen lassen. Im gleichen Zusammenhang heißt es, seid nicht überheblich. Das läuft immer so Hand in Hand, wo man dann voreingenommen ist, wo man Vorurteil hat, überheblich ist, dann entspricht man dem Maßstab dieser Welt. Aber so sollen wir nicht sein. Sucht Gemeinschaft mit den Unscheinbaren oder mit den Unbedeutenden. Das ist so, wie Jesus es getan hat. Er hat auch die Ausgestoßenen dieser Welt gesucht. Er hat sich die Niedrigen, die Armen, die Kranken ausgesucht, ist zu ihnen gegangen. Daran ist Jesus Christus uns ein großes Beispiel. Er war der Knecht, der den anderen diente. Und das soll sich in unserem Leben auch widerspiegeln, wo wir im Umgang miteinander nicht überheblich sind, sondern demütig aufeinander zugehen und uns zu den Niedrigen halten, heißt es hier. Haltet euch nicht selbst für klug. Oder eine andere, diese russische Übersetzung sagt zum Beispiel, schwelgt nicht in Träumen über euch selbst. Не мечтайте о себе. Das heißt, wir sollen einfach nicht in unseren Träumen, wer weiß was, von uns denken oder so eingebildet sein. Haltet euch nicht selbst für klug. In den weiteren Versen, da geht Apostel Paulus auch noch darauf ein, wie die Christen im Umgang mit den Nichtchristen sein sollten, mit denen, die Gott nicht kennen. Und ich denke, gerade das, was er hier davor beschrieben hat, all diese Aufforderungen, all das, worin sich ja, unser Leben aus Gott zeigen sollte, soll dazu dienen, dass unser inwendiger Mensch stark wird. Dass wir im inwendigen Menschen stark werden, so wie es dem Stand der Kinder Gottes entspricht. Denn wir leben in einer feindlich gesinnten Gesellschaft. Und in dieser Situation, in dieser feindlich gesinnten Gesellschaft, sind wir berufen oder stehen vor der Herausforderung, göttlich zu handeln. Weil wir Gottes Kinder sind, soll unser Handeln auch, sag ich mal, göttlich sein, in Anführungsstrichen. Und das ist eine große Herausforderung, Vers 17. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Also Böses mit Bösem zu vergelten, das ist das natürliche Bedürfnis jedes Menschen. Die erste Reaktion wäre immer, einen Konter zu geben. Falls uns jemand zu nahe tritt, dann treten wir zurück. Und das ist die natürliche Reaktion, das natürliche Verlangen des natürlichen Menschen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem heißt es hier. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Das heißt, in jeder Situation, sei es auch eine Konfliktsituation, auch in dieser Situation, wo wir übervorteilt werden, wo wir angerempelt werden, wo wir vielleicht niedergemacht werden, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten. Welche Situation oder welchen Personen gegenüber auch, immer vorbildlich. Ich denke da an ein Beispiel, wenn wir, es geht mir manchmal so, dass man im Straßenverkehr halt mal vielleicht etwas sich zu Schulden gekommen lassen hat. Nochmal zurück. Also man hat sich nicht korrekt an die Regeln gehalten. Man hat vielleicht jemanden die Vorfahrt genommen. Kann mal passieren, ja? Vielleicht in Gedanken, wie auch immer. Aber es fährt einem fällt einem auf, oder sag ich mal, die Situation wird schlimmer, wenn man merkt, oh, das war noch einer, den ich kenne. Ja? Wie wird er jetzt über mich denken? Und das kommt dann sofort in die Gedanken eines Menschen. Unser Verhalten sollte so geprägt sein, egal wen wir treffen, sollte immer vorbildlich sein und nicht nur den Personen gegenüber, die wir kennen. Oder, wie man sagt, in der Gemeinde unter Geschwistern. Vers 18 heißt es hier: Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Auch das ist eine große Herausforderung, mit allen Menschen Frieden zu halten. Und dazu sind wir berufen. Man muss auch natürlich festhalten, und das sagt diese Aussage hier auch, wenn es von eurer Seite möglich ist. Also wir sollen schon von unserer Seite alles Mögliche tun, alle Möglichkeiten, die uns gegeben werden, ausschöpfen, um Frieden zu haben und auch zu halten, diesen Frieden. Und zwar mit allen Menschen. Aber es gibt zwei Sichtweisen. Ja? Vielleicht möchte der andere nicht diesen Frieden haben. So können wir auch da nichts mehr tun, aber das Menschenmögliche, was unsererseits möglich ist, sollten wir tun, um diesen Frieden zu haben. Und Verse 19 bis 21, da sagt Apostel Paulus hier nochmal: Rächt euch nicht. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und zusammenfassend sagt er hier zum Schluss: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also das liegt uns auch im Blut, uns zu rächen. Das wollen wir unbedingt. Falls uns Ungerechtigkeit getan wurde, wenn wir schlecht behandelt wurden, dann sinnen wir auf Rache. Vielleicht im tiefsten Inneren unseres Herzens. Aber hier ist die Aufforderung: Gebt es ab an Gott. Er selbst sagt: Ich bin der Rächer, ich werde vergelten. Bei ihm geht das nicht vorbei. Er hat die Situation gesehen und auch nicht vergessen. Nur wir dürfen es nicht tun, wir dürfen uns nicht rächen, sondern Gott wird es tun. Das ist eine Zusage in 5. Mose 32 bis Vers 35, wo er sagt: Mein ist die Rache, ich werde vergelten. Und Apostel Paulus fügt hier auch die Aussage aus Sprüche 25, Verse 21 und 22 mit hinein. Und er sagt: Wenn es aber deinen Feind hungert oder dürstet, so gib ihm zum Essen und zu trinken. Also, falls du dich rächen möchtest, so fasse ich das jetzt zusammen, falls du dich an deinem Feind rächen möchtest, dann gib ihm zu essen und gib ihm zu trinken. Und somit sammelst du Kohlen auf sein Haupt. Oder die Neue Genfer Übersetzung sagt, ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Also nur dadurch, das oder genau das ist ein wirksames Werkzeug gegen Feindschaft. Und Apostel Paulus fasst es hier nochmal in groben Zügen zusammen und sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist auch eine sehr, sehr große Herausforderung, in jeder Situation daran zu denken, nicht vom Bösen besiegt zu werden, sondern das Böse, das mir getan wurde, das ich gesehen habe, das ich erfahren habe, mit Gutem zu besiegen. Und besiegen heißt, es gibt einen Kampf. Es ist nicht etwas, was wir so einfach aus dem Ärmel uns schütteln, sondern es ist ein harter Kampf. Und dieser Kampf kann nur mit göttlicher Hilfe geführt werden, so damit wir in jeder Situation göttlich handeln können und dadurch das Gute siegt. Amen.